Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüros Sachsen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir beschäftigen uns heute mit rechten Konzertstandorten in Sachsen und zu Gast sind bei mir heute Petra Schickert und Markus Kemper. Seit 2001 seid ihr beim Kulturbüro Sachsen angestellt. Ihr seid quasi die Urgesteine des Kulturbüro Sachsen, die die mobile Beratung aufgezogen haben, die sich seitdem mit der extremen Rechten in Sachsen beschäftigen. Mit euch beiden möchte ich heute darüber sprechen, welche Bedeutung das rechte Konzertgeschehen für die Extreme in Sachsen hat, was es vor allem mit dem Gemeinwesen vor Ort macht. Wir schauen darauf, wie sich das Konzertgeschehen der extremen Rechten an den einzelnen Standorten im Laufe der vergangenen Jahre entwickelt hat und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann. Mein Name ist Melanie Riedlinger, ich bin auch vom Kulturbüro Sachsen und begleite euch heute durch die Sendung. Schön, dass ihr da seid, Petra und Markus.
Hallo.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Seit gut 22 Jahren beschäftigt ihr euch schon mit der rechten Szene in Sachsen. Welche Rolle spielen denn da Konzerte, rechtsextreme Konzerte, rechte Konzertstandorte? Wann sind die euch zum ersten Mal aufgefallen und ihr hattet den Eindruck, da müssen wir mal genauer hinschauen, was da vor Ort passiert?
Also die rechten Konzertstandorte begegnen uns seit nahezu Beginn unserer Beratungstätigkeit. Ja. Das war auch, glaube ich, zuerst schon in Ostsachsen. Also es ist eine Region, für die wir zuständig waren gemeinsam. Und da gab es immer, glaube ich, schon festgemacht am Immobilienbesitz von rechten und rechtsextremen Orte, die sich dafür geeignet haben, rechte Konzertveranstaltungen durchzuführen. Da waren Schwerpunkte immer seit 2003, 2004 Mücker, Quitzdorf am See, Zittau. Also das ist, glaube ich, von Anfang an gehörte das zur Beratungstätigkeit, über rechte Konzertstandorte zu informieren und Menschen dafür zu sensibilisieren.
Ja, ich habe es auch so in Erinnerung. Es ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und ich glaube, Petra und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit Beginn der Beratungstätigkeit tatsächlich auch in Zittau und der Auseinandersetzung mit dem Nationalen Jugendblock. In Zittau spielten Konzerte gleich eine Rolle, weil Konzerte gehört einfach mit zur rechtsextremen oder neonazistischen Szene dazu. Mhm. Es ist ein Teil dieser Szene und das spielte dann natürlich auch, als wir in Zittau beratend tätig waren, 2002 auch eine Rolle, weil die Neonazi-Szene lebt ein Stück weit von diesen Konzerten. Für diese Konzerte braucht sie die Immobilien. Und wenn wir beraten im Umgang mit so einer rechtsextremen Struktur, dann haben wir automatisch auch die Konzerte quasi und den Standort, die Immobilie mit zu beraten oder mit auf dem Tisch. Und der NJB Zittau gehört ja, das ist vielleicht auch an dieser Stelle gesagt, mit zu den ältesten neonazistischen Gruppen hier bei uns im Freistaat Sachsen sogar, glaube ich, als juristische Form des eingetragenen Vereins und ist mittlerweile, glaube ich, 25 oder 26 Jahre alt. Und ja, ist ein Teil in dem Sinne, soll man sagen, ein Teil von Zittau und Umgebung, ob man das gerne so hören will oder nicht. Aber Petra, ich gucke zu dir, es ist so, oder? Dieses kann man doch so ausdrücken.
Ja, also zunächst war das ja der Umgang mit der Immobilie direkt Südstraße 8, den wir beraten haben, weil da gab es praktisch eine Immobilie, die in der Hand der rechten Kameradschaft war, sogar damals ein Sozialarbeiter noch im Haus. Offensichtlich haben sie die ganz nicht für Sozialarbeiterohren bestimmten Sachen abgesprochen, wenn er dann Freizeit hatte und nicht mehr zur Arbeit kam. Aber sie haben sehr um ihre Immobilie gekämpft und das war ein wichtiger Standort für ihre Aktivitäten und darunter auch Konzerte. Und das zieht sich ja bis heute durch in Zittau. Also sie sind zwar jetzt nicht mehr in einem kommunal unterstützten Gebäude, sondern im Privatbereich, aber nutzen das weiterhin auch für Konzerttätigkeiten.
Ihr habt es schon angesprochen, Immobilien spielen da eine große Rolle. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Immobilien, die bereits im Besitz von extrem rechten Akteuren sind oder sind das Sympathisanten oder kann man auch Konzertstandorte anmieten? Petra, du hattest auch gesagt, an Orten, die sich geeignet haben, dort rechte Konzerte durchzuführen. Welcher Ort ist denn geeignet dafür? Was sind da für Voraussetzungen, die da gegeben sein müssen?
Ja, zum Teil sind die im Besitz von Menschen, die sehr nahe der rechtsextremen Szene stehen. Quitzdorf am See hatte ich genannt, das niederschlesische Feriendorf. Das hat auch noch den Vorteil, dass es etwas abgelegen ist, dass Menschen da auch übernachten können. Ja, ähnliches ist in Ostritz beispielsweise, wenn jemand ein Hotel besitzt, wie eben in Ostritz, dann kann der das nutzen für Konzerttätigkeiten. Oder es waren Menschen, die Immobilien zumindest Betreiber waren. Ob sie immer im Besitz waren, kann ich gar nicht sagen. Geeignet ist es schon, wenn es ein bisschen abgelegen ist, aber stimmt nicht, das ist auch nicht verallgemeinerbar, weil manchmal waren wie beispielsweise ein Gehege unmittelbar neben den Wohnhäusern. Ne? Das war die Deutsche Eiche in Gehege, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des Ortsteils lag. Dann braucht es, glaube ich, eher Leute, die der rechtsextremen Szene nahestehen und die kein Problem haben, an Rechtsextreme als Konzertstandort ihr Haus zur Verfügung zu stellen. Also es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Und wir haben auch in den vielen Jahren der Beratungstätigkeit erlebt, dass Vereine so ein bisschen über den Tisch gezogen wurden, indem man mit anderen Sachen versucht hat, so einen Konzertstandort oder so ein Konzert zumindest zu etablieren, indem man gesagt hat, hier ist eine Geburtstagsfeier und mietet Räume für eine Geburtstagsfeier an, und der Wirt sah sich dann mit einem rechtsextremen Konzert konfrontiert. Manchmal war es nicht mal ein Wirt, sondern waren es Vereinshäuser, die genutzt wurden, oder auch mal eine Reithalle. Dann war die Veranstaltung praktisch mit anderen Vereinen abgesprochen, ne? Und das war erstmal keiner, der der rechtsextremen Szene zugehörig ist, sondern eben ein Verein, der ein bisschen vielleicht unsensibel oder mit der Thematik bisher keine Berührung hatte und das den Rechtsextremen gegeben hat.
Das heißt also, durch vorgetäuschte Anlässe hat man sich Zugang verschafft zu diesen Räumlichkeiten, oder eben es gab Sympathisanten, die bereitwillig ihre Räume zur Vermietung hergegeben haben, oder die sind schon in Besitz. Nochmal einen Schritt zurück. Ihr habt jetzt viele Orte genannt, Gehege, Zittau, Ostritz. Welche Rolle spielen denn überhaupt rechte Konzertorte in Sachsen, vor allen Dingen auch mit Blick auf bundesweites Konzertgeschehen? Ist Sachsen da ein besonderer Ort? Fällt der besonders auf? Vielleicht könnt ihr das zur Einordnung auch unserer Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht außerhalb Sachsens zuschalten, nochmal einordnen.
Ich glaube, dass zumindest bis kurz vor der Pandemiezeit, und ich rede jetzt entsprechend konkret vom Jahre 2019 und 2020, mit der Anzahl der tatsächlich bekannt gewordenen Konzerten wir im Freistaat Sachsen, also bundesweit, mit an erster Stelle oder unter den Top 3 oder so auf jeden Fall lagen. Das ist natürlich schon erschreckend, oder es ist schon auch eine wichtige Aussage. Wir haben ja da auch in dem Sinne das als sächsische Spezialitäten ein Stück weit benannt mit einem Schmunzeln, aber hier ist einem ja auch nicht zum Schmunzeln wirklich zumute, wenn eben so eine hohe Dichte an Konzerten gibt und auch wenn, wie Petra es gerade geschildert hat, auch Vereine, die Objekte haben und die nicht wissen, in dem Sinne, wie stark das Risiko ist, auch Gefahr laufen, eben einen rechtsextremen Liederabend oder ein Konzert zu haben, nicht, was als Familienfeier oder sonst wie falsch vorher angegeben wird. Ja, das spielt ja schon eine große Rolle und ist eine große Herausforderung natürlich eben auch für Nachbarn und Nachbarinnen, für Verwaltung, für eigentlich alle, die dieses nicht wollen vor Ort, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Polizei. Also diese Polizeieinsätze kosten Geld, sie müssen geplant werden, wie auch immer, ne? Aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu.
Ja, ich denke auch, bevor wir über den Umgang reden, ist es vielleicht noch wichtig zu ergänzen, dass es einfach in Sachsen eine starke, extrem rechte Szene gibt und dass Politik und Verwaltung auch zu lange diesem Strukturaufbau untätig zugeschaut haben, ne? Bis hin, dass es gerade Ende der 90er Jahre noch Leugnungen gab, ne? Jeder kennt inzwischen diesen Spruch von Kurt Biedenkopf, wir Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Da gab es schon den Mord an George Gomondai oder die Ereignisse von Hoyerswerda. Also eine lange Ignoranz des Themas, und das hat dazu geführt, dass, genau wie Markus das gesagt hat, dass die Konzerttätigkeit in Sachsen ein Ausmaß angenommen hat, was in anderen Bundesländern in dem Maße nicht so ist.
Also wichtig ist ja auch nochmal, in diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein, das eine ist der Blick auf die Immobilien, nicht? Also die Immobilien gibt es, weil, was wir vorhin hatten, sie betrieben oder in Besitz von Neonazis ohnehin sind. Das ermöglicht natürlich das Booking und das Zustandekommen von Konzerten. Aber das andere ist natürlich auch, also es ist jetzt nicht mehr ganz so stark, sondern ich rede tatsächlich von den Jahren 2010 bis 2018 oder 2019. Wir haben ja auch eine relativ hohe Dichte an Neonazi-Bands und ein entsprechendes Vertriebssystem, also die Aufnahme auch von Tonaufnahmen und ich sag mal das Mitmischen und das Anbieten auch von entsprechender Nazi-Musik und die Nachfrage ist auch da. Das gehört hier in diesem Zusammenhang natürlich auch erwähnt. Also ich muss ja eine Neonazi-Szene hier auch bedienen. Ich weiß, dass es die gibt und ich habe auch einheimische Bands, egal ob die jetzt aus dem Vogtland sind, aus Dresden sind, aus der Sächsischen Schweiz sind, die ja auch teilweise ihre Auftrittsorte auch brauchen. Und insofern ist diese hohe Zahl vielleicht auch ein Stück weit erklärbar.
Und ich glaube, die Strategie ist auch klar. Ne? Das wurde, glaube ich, schon Anfang der 90er in den Nazi-Konzerten kundgetan, dass natürlich Jugendliche über Musik in besonderer Weise oder leichter erreichbar sind als vielleicht über andere Sachen. Das eine sind da konkret die Konzerte und das andere sind auch Tonträger, was ja immer wieder auch in Wahlkämpfen, die sogenannten Schulhof-CDs genutzt wurden, um Jugendliche zu erreichen. Und das kriegt man natürlich mit einer Konzerttätigkeit auch gut hin.
Ihr habt es jetzt schon ganz schön zusammengefasst, so ein mangelndes Problembewusstsein hat dazu geführt, dass überhaupt die Konzerte oder Sachsen als Konzertstandort so, man kann es in Anführungszeichen sagen, florierte. Und ihr habt auch schon von eurer Beratungstätigkeit gesprochen. Wie kommt es dazu denn, dass ihr überhaupt beratend tätig werdet? Braucht es dazu erst ein Problembewusstsein vor Ort oder geht ihr mit diesem Problembewusstsein an den Ort heran und sagt, hier haben wir ein Problem, hier müssen wir aktiv werden?
Also das war in der Vergangenheit oder insgesamt in unserer Beratungstätigkeit unterschiedlich. Ne? In der Anfangszeit, Markus, du erinnerst dich sicher, sind wir eher im Nachgang auf Leute zugegangen, weil wir von Konzerten gehört hatten, weil wir vielleicht ja doch selber auch recherchiert haben und von den Konzerten wussten und uns dann bei Bürgermeisterinnen, bei Verwaltungsmitarbeiterinnen gemeldet haben und gefragt haben. Dann gab es aber auch Zeiten, wo Leute sensibel waren oder Beispiele, wo Leute sensibel waren. Also wir hatten es ja auch schon kurz angesprochen, in Rothenburg, dem Ortsteil Gehege, wo die Deutsche Eiche war, da, also die war da, weil sie jetzt inzwischen abgerissen ist. Da waren Konzerte oder haben sehr konzentriert Konzerte seit 2009 stattgefunden. 2009 bis 2011 waren da 34 Konzerte. Und als das erste damals angekündigt wurde, kann ich mich noch erinnern, da war die Gemeinde oder der Ort, zwar ein Ortsteil oder ein Dorfgehege, aber eingemeindet in die Stadt Rothenburg, war die Bürgermeisterin oder die Menschen da schon schockiert, aber die sind eben nicht in eine Schockstarre gefallen, sondern die Bürgermeisterin hat das da zur Chefinnensache gemacht und hat sich an uns gewandt und hat unsere Beratungsleistung angenommen. Also wie gesagt, es gab unterschiedliche Sachen. Einerseits, dass wir selbst auf Kommunen zugegangen sind oder eben Beratungsanfragen konkret bekommen haben.
Genau, was ich auch gut fand, war, dass einige Bürgermeisterinnen und auch Bürgermeister gesagt haben, das betrifft uns ja in dieser Region oder kann uns alle betreffen, auch wenn es Schwerpunkte gibt. Und wir sollten das mal auch zum Thema machen auf unserer Regionalkonferenz des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Du erinnerst dich, Petra, da waren wir eingeladen. Und wie entlastend das auch für die drei oder für Bürgermeisterinnen war, wo dauernd in dem Sinne gefühlt zumindest der Fingerzeig drauf war nach dem Motto, ihr habt das Problem in Zittau, ihr habt das Problem in Rothenburg, ihr habt das Problem in Ostritz. So, und die anderen sich ein Stück weit zurückgelehnt haben. Und wie gut das denen auch tat, zu sagen, es kann euch ja auch treffen, zumindest durch das Anmieten von Vereinsräumlichkeiten und anderen und einer bestimmten Unbedarftheit, weil eben so viel Nachfrage ist und das Risiko ist so hoch irgendwie und niemand oder kaum jemand arbeitet auch mit entsprechenden Musterverträgen in der Überlassung auch, in Überlassungsverträgen, um sich abzusichern, wenn eben fälschlicherweise eine Familienfeier dort vorgegeben wird oder sonstiges. Und das hat natürlich einen Multiplikationseffekt, in dem Sinne auch einen Sensibilisierungseffekt und nimmt auch andere Verwaltungsebenen mit. Und das fand ich damals auch, es liegt schon lange zurück, im Bereich von Görlitz auch eine sehr, sehr mutmachende Geschichte dort als Multiplikationseffekt.
Aber wenn du dich erinnerst von dem Punkt, wo wir in dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag waren in der Runde, bis zu der wirklichen Solidarität, die dann später kam, also die kam eigentlich richtig, hat noch gedauert. Also es hat noch richtig einige Jahre gedauert. Das war dann erst anders in meiner Wahrnehmung mit Ostritz, mit dem Schild- und Schwert-Festival. Da haben sich dann 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister solidarisiert mit der Bürgermeisterin von Ostritz, der Frau Prange, und haben gesagt, wir wollen in unserer Region, egal wo, keine Nazi-Konzerte. hatte. Aber im Gehege 2009, 2010 war es noch anders. Da waren wir diejenigen, die Solidarität organisiert haben. Also da waren, glaube ich, andere. Mücker war vermutlich froh, dass mal gerade niemand auf Mücker guckte. Und die Bürgermeisterin Frau Böhm in Rothenburg, die war da schon noch sehr allein. Und es war schon verrückt zu sehen, dass wir aus Berlin zum Beispiel von Gesicht zeigen oder vom DGB Solidaritätsbekundungen für die Bürgermeisterin oder für die Menschen in Gehege Rothenburg organisiert haben. Also da war schon noch einiges an Sensibilisierung und Geduld notwendig, bis gesehen wurde, dass das ein Problem der Region ist und nicht eines einzelnen Ortes. Ja.
Was genau macht denn das rechte Konzertgeschehen zu einem Problem? Es fängt nicht erst bei einem Konzert an und hört da auch nicht auf, sondern was macht das Problem so groß und warum dauert es so lange, bis man es erkennt? Welche Wirkmacht können denn solche Konzerte überhaupt entfalten und wo liegt das demokratiegefährdende Potenzial solcher Konzerte, die in den bestimmten Immobilien und Orten stattfinden?
Also ich glaube, so ein bisschen soziologisch betrachtet und ein bisschen mit dem Stichwort der Vereinnahmung und so einen Hoheitsgewinn zu haben. Also wenn die Konzerte stattfinden, tatsächlich ist ja mit der Anreise und der Abreise und des tatsächlichen Zustandekommens eines Konzertes sind ja so viele Neonazis da, dass das ja auch erschreckend und erschütternd ist. Wenn wir davon ausgehen, es gibt das demokratische Gemeinwesen, das heißt, da sind Menschen gewählt, demokratisch gewählt und die meisten haben zum Glück demokratische Positionen und all dieses ist für diese Zeit von mehreren Stunden in dem Sinne tatsächlich in Frage gestellt, weil Neonazis dort unterschiedlich anreisen und eine hasserfüllte, antisemitische und rassistische Musik oder Inhalten dort schreien oder singen, dann ist das schon mal an sich etwas, was eigentlich nicht sein darf und was nicht geht. So. Und das heißt ja auch, dass Menschen, die in dem Sinne vom Hass betroffen sind, also jüdische Menschen oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder wie auch immer Herkunft, die können sich ja in der Zeit da gar nicht blicken lassen und sollten sich da auch gar nicht blicken lassen. Gut, es wird immer oder wurde immer versucht, diese Einsätze durch ausreichend Polizei abzusichern. Aber allein auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht überall kann die Polizei sein. Und das bedeutet natürlich ein wahnsinniges Risiko für diese Menschen, die in den Liedern und von den Neonazis natürlich belegt werden und angegriffen werden, verbal und ideologisch. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Und Petra, vielleicht, wenn du magst, kannst du ja auch noch ein paar Sachen ergänzen, was das bedeutet tatsächlich auch für Ort, auch für die Nachbarschaft, was wir ja auch sehr stark mitbekommen haben, durch Gespräche mit natürlich der Bürgermeisterin oder auch durch Nachbarn und Bürger. Da saßen wir ja oft am Tisch und haben das uns auch angehört.
Naja, vielleicht einerseits stärkt es natürlich insgesamt die Neonazi-Szene und hilft ihnen in Richtung Vernetzung. Ne? Also zum einen regional, aber oft ja auch überregional. Haben wir an verschiedenen Stellen erlebt, gerade auch im Grenzraum Polen, Tschechien oder auch, also in Ostritz habe ich es erlebt, kamen Leute, Nazis aus der Schweiz angefahren. Also das ist schon je nach Bands oder Attraktivität der Bands oder der Veranstaltungsorte ein wichtiger Aspekt. Und dann wird natürlich Jugendlichen suggeriert, dass so ein Neonazi-Konzert ein attraktives Angebot ist. Ne? Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, aber das hast du auch, Markus, schon ein ganzes Stück gesagt, dass Ideologie transportiert wird, ne? Dass menschenfeindliche Positionen in die Öffentlichkeit gebracht werden und diese Hegemonie in einem Ort, es ist schon erschreckend zu sehen, wenn so viele Nazis anreisen, was das mit einem Ort macht, bis hin, dass man manchen Ort erstmal nur so wahrnimmt. In der ersten Zeit der Nazi-Konzerte in Ostritz, wenn man Ostritz gegoogelt hat, kamen eigentlich nur Nazi-Konzerte und es gab keine Wahrnehmung mehr, dass andere Menschen da im Ort sind, demokratische Akteure in Vereinen oder ähnliche Dinge. Ne? Also Politisierung, dann natürlich ermöglicht Geschäfte. Du hattest vorhin gesagt, wie viele Bands das in Sachsen gibt, die Auftrittsmöglichkeiten haben wollen, die aber auch ihr Merchandise und alles verkaufen wollen. Das spült auch Geld in die Kassen der Nazi-Szene. Ne? Also es ist nicht zu unterschätzen. Und das Problem natürlich, wenn jetzt unmittelbar Menschen betroffen sind, das haben wir eindrucksvoll in Gehege erlebt. Da hatte ich ja schon kurz gesagt, da war es ja unmittelbar die Nachbarschaft zur Deutschen Eiche. Und da hatten sie aus dem Ort die Idee, doch ein Gespräch mit dem Betreiber der Deutschen Eiche direkt zu führen und ihn einzuladen und die Menschen aus der Nachbarschaft mit. Und da haben wir mitbekommen, welche Sorgen und Ängste die Menschen haben, wenn Nazi-Konzerte oder auch so eine große Anzahl Neonazis dann in so eine Region oder in so ein Dorf kommen. Und ich erinnere mich, das größte Konzert war ja dieses für den SS-Hauptsturmführer, ne, Erich Priebke. Da sind 1300 Nazis in so einen kleinen Ort gekommen. Da wurden Zelte aufgebaut extra und die Menschen saßen dann mit dem Betreiber der Gaststätte in einem Raum und haben dem angeboten, wir würden auch wieder in deine Gaststätte kommen, wenn du nicht die Nazi-Konzerte machst. Wir würden auch unsere Familienfeiern wieder in dieser Gaststätte machen, wenn du den Nazis absagst. Also das waren jetzt nicht nur Fragen von Lärm und ewiger Polizeipräsenz an solchen Abenden, sondern Alkoholkonsum bis dahin, was passiert überhaupt bei so einem Nazi-Konzert. Das hat den Leuten einfach Angst gemacht. Und dafür waren sie schon bereit, auch mit Menschen, die zur extrem rechten Szene gehören, denn der damalige Betreiber war NPD-Stadtrat im Ort, also schon Teil der Szene, mit ihm sich an einen Tisch zu setzen und ihm Angebote zu machen, weil alles andere, die Alternativen haben ihm den Menschen Angst gemacht.
Ja, also über den Moment des Konzerts hinaus, wo viele Leute zusammenkommen, bis zu über 1000 Leute aus verschiedenen Regionen, aus anderen Ländern, aus der Schweiz, den Nachbarländern, Polen und Tschechien. Das macht natürlich insbesondere betroffenen Menschen Angst. Das stärkt die Szene. Menschenfeindliche Ideologien und Positionen werden verbreitet. Ihr habt schon gesagt, auch die Anwohner haben sich dafür engagiert. Und tatsächlich in Gehege, meintest du, Petra, von 2009 bis 2011 war so die Hochphase des Konzertgeschehens dort. Was ist jetzt aus dem Ort geworden? Haben all die Initiativen, das Engagement der Zivilgesellschaft dafür gesorgt? Oder was war Auslöser dafür, dass das Konzertgeschehen dort vor Ort jetzt zurückgegangen ist?
Naja, in dem Fall waren es eher, glaube ich, glückliche oder unglückliche Umstände für den Betreiber, der irgendwann dann kein Geld mehr hatte. Aber also an Gehege ist zumindest positiv herauszustellen, dass, wie gesagt, die Bürgermeisterin sich an die Spitze gestellt hat, gesagt hat, das ist ein gemeinsames Thema, ich will dafür streiten, ich will dafür Menschen an einen Tisch bringen. Und sie hat uns geholt, wir saßen gemeinsam mit Menschen aus der Verwaltung, von der Polizei, mit der Landkreisverwaltung da und haben Fragen gestellt. Also Fragen gestellt, wo kommen die Getränke her, wer liefert die Zelte für die Veranstaltungen, wer ist irgendwie involviert und unterstützt so eine Konzerte. Und sie hat auch die Potenziale einfach im eigenen Ort gesehen. Sie hat mit der Kirche gesprochen, da gab es auch von unserer Seite her Kontakte, dann mit der Schule. Und alle haben deutlich gemacht, wir wollen diese Konzerte nicht bei uns im Ort. Also das kann man machen und es ist auch ganz wichtig, dass man unterschiedliche Protestformen auch findet. Weil mit den unterschiedlichen Protestformen fühlen sich immer andere Menschen angesprochen. Ne? Zum Friedensgebet in der Kirche, das haben sie unter anderem in Rothenburg dann auch gemacht, kommen andere Leute als irgendwie zu Straßenprotesten. Oder in der Schule wurden eben Transparente gemalt, die dann entlang der Straße in unmittelbarer Nähe dieser Gaststätte zur Deutschen Eiche hingehangen wurden. Das sollte man machen und diese Protestformen auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist ganz wichtig, also dass so ein bisschen Hand in Hand geht. Oder ich glaube, allein mit staatlichen Mitteln kriegen wir so Konzertgeschehen nicht eingedämmt und allein mit zivilgesellschaftlichem Engagement auch nicht. Es braucht beides und es braucht ein Vertrauen zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung und Behörden, um das gemeinsam anzugehen. Das ist ein Gehege Rothenburg aus unserer Perspektive sehr gut gelungen, aber letztendlich das Ausschlag für das Ende der Konzerte war die Pleite des Betreibers.
Ja, also volle Zustimmung, Petra. Wir waren ja oft dort. Ich erinnere mich dort sehr gerne an dieses Beispiel und einerseits auch ungerne. Also warum erinnere ich mich ungerne? Weil es doch über Jahre hin mit so viel Konzerten und mit so viel Sorge, die du vorhin beschrieben hast, von Nachbarinnen verbunden und von Polizeieinsätzen und politischem Druck letzten Endes es dort möglich war, auch in diesen Dimensionen. Gut, das waren Ausreißerzahlen natürlich, aber trotzdem, manchmal fanden ja wöchentlich oder alle zwei Wochen die Konzerte statt und da waren immer 150 bis 200 Personen, also so im Schnitt. Und das ist natürlich ungeheuerlich. So, das haben wir vorhin ja auch versucht zu beschreiben. Und aufgrund von eben notwendigen verwaltungsrechtlichen Auflagen, was den Brandschutz anbetrifft und so weiter, das, was nicht mehr, glaube ich, möglich war, finanziell nur dadurch, so habe ich es zumindest interpretiert und in Erinnerung, es liegt ja schon eine Weile zurück, war es nicht möglich, diesen Standort zu halten. Das muss man sich tatsächlich vor Augen führen. Aber warum erinnere ich mich ganz gerne an dieses Beispiel Rothenburg? Und Gehege ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ortsteil von der Stadt Rothenburg. Ich erinnere mich deswegen ganz gerne, weil das zum Anlass genommen worden ist, mit einer breiten Stadtgesellschaft über das sogenannte demokratische Rothenburg auch nachzudenken und dort den Kindergarten, die Schule, die Kirche und auch die Verwaltung mit einzubeziehen und nicht nur hinzugucken, was machen die Neonazis dort und was ist das an hasserfüllten Inhalten, sondern ganz bewusst, wie gestalten wir denn unser Leben hier demokratisch und was heißt denn für uns ein demokratisches Miteinander? Und da gab es so gute Runden und so viele Ideen und da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil das war nämlich dieser erfreuliche Aspekt und so viel Bewegung auch zu sehen und so viel Energie und Wohlwollen in dieser kleinen Stadt miteinander zu diskutieren, wo dann für eine Zeit lang eben nicht diese starken und schlimmen Wochenenden von so einer starken, hasserfüllten und auch lauten Musik erfüllten Wochenenden, die spielten natürlich immer mal wieder eine Rolle, aber die konnten auch ausgeblendet werden. Und ich fand, im Sinne des Miteinanders und auch für Personen, die eher auch vielleicht eine Minderheit sind und auch für das eigene Bewusstsein und die Sensibilität, wie ich mich verhalte und wo ich Vorurteile habe. Dafür war der Prozess, glaube ich, im Nachgang betrachtet, ich will es nicht schönreden, aber wirklich sehr erfolgreich und wirklich ein sehr schöner Prozess. Und ich bin sehr gerne hingefahren dort mit dir, Petra, und wir waren da oft gerne da.
Schön, dass du daran denkst, dass es genau, das war ja sogar unter der Überschrift Demokratisches Rothenburg, so hieß die Aktivität da. Das war schon gut, also weil sie sich, irgendwann haben sie sich unabhängig von diesen Nazi-Konzerten einfach mit dem Thema, wie wollen wir hier zusammenleben, auseinandergesetzt. Das war eine echte Erfolgsgeschichte und auch, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann jetzt mal nachgelesen habe, was ist denn jetzt mit dem, wir wussten ja, dass die Deutsche Eiche abgerissen wird und jetzt hat der Heimatverein ja den Zuschlag gekriegt, da so ein Ortszentrum für Gehege zu gestalten, ne? Und das ist ja auch nochmal ein schönes Ergebnis, hat Jahre gedauert, aber die Deutsche Eiche ist inzwischen weg, eine Niesgier-Firma hatte den Zuschlag bekommen, die abzureißen und jetzt sind die Pläne zur Umgestaltung in eine Ortsmitte. Wenn das der Heimatverein macht, denke ich, bringt das auch nochmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl und sie haben was positiv geschaffen.
Das klingt fast schon allzu sehr nach einem Happy End, auch wenn Markus leichte Zweifel und skeptische Einwände hatte. Wenn wir jetzt in die Gegenwart kommen und gucken, wie ist denn das Konzertgeschehen jetzt? Ostritz ist immer noch in aller Munde, aber was gibt es sonst noch für Orte in Sachsen, wo gegenwärtig vielleicht noch kein Happy End eingetreten ist, wo ihr sagt, da müsste man eigentlich noch eine Menge Arbeit reinstecken? Ihr habt von schönen Prozessen gesprochen, das heißt, Möglichkeiten, dem entgegenzutreten, gibt es. Wie schätzt ihr das Geschehen derzeit ein in Sachsen?
Kurz, Petra, einleitend nochmal als Antwort. Das Konzertgeschehen insgesamt, glaube ich, zu beurteilen hat mit und durch die Pandemie und auch die entsprechenden Kontrollen und es musste alles heruntergefahren werden, hat ein Stück weit sehr gelitten und meines Erachtens, was ich mitbekomme, kann nicht mehr aktuell, also 23, 24 auf dem Stand sein, wie es noch 2019 und 2020 war. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Staupitz als einer der kontinuierlichsten und auch mitgrößten Konzertstandorte ist in dem Sinne nicht mehr im Moment ohne weiteres möglich bedient zu werden oder genutzt zu werden. Ostritz, so bewerte ich das auch, ist auch nicht mehr ohne weiteres möglich, so zumindest in der Größenordnung bedient zu werden. Das heißt, hier gibt es einen empfindlichen Einschnitt in der Nutzung von tatsächlich Immobilien. Und ich glaube auch, dass man da jetzt im Moment von weg geht. Man hat es nicht und nutzt eher etwas Kleineres wieder. Und das ist, glaube ich, das Problem, was auch bleiben wird und was wir ja auch zu Anfang heute des Podcasts schon beschrieben haben. Wir haben Neonazi-Strukturen, die weit über 20 Jahre alt sind und die sehr verankert sind in ihren Regionen. Und wir haben zu Anfang den NJB benannt und Petra wird gleich noch ein anderes Beispiel benennen. Und diese alten Neonazi-Strukturen wollen ja auch ihrer hasserfüllten Musik treu bleiben und ihren Angeboten der örtlichen, der regionalen, überregionalen Szene auch treu bleiben. Das heißt, die haben teilweise Objekte oder suchen welche oder wie auch immer können darauf zurückgreifen, die brauchen dieses. Und da gehört der NJB dazu und da gehört, Petra, da werfe ich dir jetzt mal hier den Ball zu, natürlich auch in Niesky eine ganz alte Neonazi-Gruppe zu.
Genau, das sind die schlesischen Jungs in Niesky, die auch eine über 20 Jahre alte Kameradschaft sind. Und so wie Markus das für den NJB, Nationalen Jugendblock in Zittau, beschrieben hat, ist das auch eine Kameradschaftsstruktur, die einfach Teil des Gemeinwesens ist. Und damit haben sich viele in Niesky abgefunden und sehen da auch nicht mehr so ein großes Problem. Das hat sich erst geändert mit der neuen Oberbürgermeisterin, der Frau Uhlemann, die sagt, das kann doch nicht sein, dass es sozusagen so ein Teil unwidersprochen des Gemeinwesens ist. Und sie hat sich da ein eigenes Bild, glaube ich, zu Beginn davon gemacht, hat gesehen, naja, sie haben ihr Domizil im Bahnhof, in dem Fahrradschuppen des Bahnhofs. Nun klingt Fahrradschuppen erstmal klein, aber wenn ich daran erinnere, dass da das Abschiedskonzert der schlesischen Jungs hat im März stattgefunden, da waren 250 Leute da. Also so klein ist dann auch der Fahrradschuppen nicht. Und die Oberbürgermeisterin hat auch die Nachbarregion sensibilisiert und hat gesagt, die suchen einen neuen Standort. Und es geht mir nicht darum, die aus Niesky zu verdrängen und ihr habt sie dann im Nachbarort, sondern einfach wirklich deutlich zu machen, worin bestehen die Gefahren. Und sie sollen hier in unserer Region keinen Ort finden. Und sie hat sich da bemüht, nicht nur jetzt diesen Bahnhof leer stehen zu lassen und zu sagen, oh, mit den schlesischen Jungs war wenigstens noch etwas Leben im Bahnhof, sondern hat sich gekümmert um Konzepte und um Fördermittel für den Bahnhof. Und sie sind erfolgreich Orte der Demokratie geworden und haben jetzt die Möglichkeit, mit diesen Mitteln den Bahnhof umzugestalten und den als ein Willkommensbahnhof zu gestalten und da ein Café rein und viele andere Ideen, dass sie wirklich, naja, das von Niesky vom Ankommen schon mal ein anderes Zeichen ausgeht als der Fahrradschuppen einer rechtsextremen Kameradschaft. Und sie kümmern sich auch darum, dass die Menschen einfach nochmal sensibilisiert werden für die Thematik und nicht nur sehen, dass jetzt ihre zum Gemeinwesen gehörende Kameradschaft verdrängt wurde, sondern was daran eigentlich ein Problem ist und warum sie die nicht im Bahnhof haben wollen.
Das sind ja schon sehr schöne Beispiele, die vor allem auch Mut und Hoffnung machen, dass man sich dem nicht hilflos ausgesetzt fühlen muss, sondern dass man da aktiv werden kann, Räume neu bespielen kann mit neuen Inhalten, demokratischen Inhalten, mit menschenrechtsorientierten Agendas quasi voranbringen kann. Und dennoch bleibt es so, dass rechtsextreme Kameradschaften einzelne Akteure eben auch im Gemeinwesen verankert sind, wo rechte Konzertstandorte vielleicht auch schließen aus verschiedenen Gründen oder vielleicht nicht mehr so einfach zu bespielen sind, liegt jetzt immer noch die Vermutung nahe, die ploppen eventuell woanders wieder auf. Wie kann man denn dem vorbeugen oder was seht ihr da für Strategien, da tätig zu werden oder wer muss da vor allen Dingen oder sollte auch tätig werden, kann da tätig werden und dafür sorgen, dass nicht der nächste Standort wieder entsteht?
Naja, so ein Standort, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben immer noch im Freistaat Sachsen eine Anzahl von Immobilien und von vielleicht Gelegenheitsstrukturen und von Menschen, die der Szene tatsächlich angehören oder die auch keine Probleme damit haben werden, die in ein Objekt hineinzulassen. Das heißt, das Risiko gibt es immer und wir können es nicht vorhersagen und niemand kann es vorhersagen, keine Behörde, wie auch immer, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, natürlich sehr aufmerksam in die Gemeinden hineinzugucken. Und wer ist das, der dort aufmerksam hineinschaut und hinschaut? Natürlich sind es die Verantwortlichen in der Verwaltung, also der Rathausspitze, sei es der ehrenamtliche Bürgermeister, die Bürgermeisterin, die anderen, sei es die Menschen aus der Kirche oder auch aus dem Angelsportverein und aus der Feuerwehr. Also welche Objekte haben wir hier und wer nutzt sie wie? Also was ist das für eine Veranstaltung am letzten Wochenende gewesen? Was sind das für Veranstaltungen, die auch zu besonderen, ich sag mal für die Neonazi-Szene, spannenden oder attraktiven, geschichtsträchtigen Daten stattfinden? Ja, die Sonnenwende feiern oder Hitlers Geburtstag am 20. April oder andere. Also ich glaube, da brauchen wir die nötige Sensibilität, das nötige Hinschauen und das gemeinsame Hinschauen. Wenn die Sensibilität nicht da ist, dass es hoffentlich andere gibt, die sagen, Mensch, du und du, schau da mal hin. Ja, egal, ob das jetzt der Vorsitzende des Angelsportvereins oder des Reitsportvereins ist, dass das so einen Multiplikationseffekt hat und sagt, wir haben doch hier gemeinsam unsere Gemeinde zu gestalten und sind gemeinsam verantwortlich. Oder auch, dass die Polizei, wenn sie was mitbekommen hat, manchmal auch erst im Nachgang gemeldet, dann auch sagt, hier sollten sie tätig werden und sie können auch ohne weiteres das Kulturbüro Sachsen mit dem mobilen Beratungsteam einbeziehen, egal in welcher Region. Mhm. weil da haben wir auch Erfahrung und niemand wird allein gelassen, in dieser Region damit umzugehen. Und ich will auch nochmal zitieren, eine bestimmte Vorsorge in den Überlassungsverträgen. Mhm. Jeder Verein kann sich ein Stück weit schützen und ist nicht regresspflichtig, wenn in diesen Überlassungsverträgen drinsteht, dass die und die Veranstaltungen hier, undemokratische, neonazistische, rassistische Veranstaltungen mit solchen Inhalten werden hier nicht geduldet. Wenn das vorher nicht gesehen werden kann, dann aber an dem Abend, dann kann zumindest für die Auflösung der Veranstaltung und vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden. Das ist ein Verstoß gegen diese Verpflichtung in dem Vertrag und der Veranstalter ist nicht regresspflichtig. Und das ist es doch. Also da gibt es schon, wie ich jetzt mühsam vielleicht versucht habe, deutlich zu machen, aber schon auch einige Tipps, einige Empfehlungen und auch zahlreiche Erfahrungen.
Also ich würde auch sagen, das Haupt ist das, was Markus schon sehr betont hat, die Aufmerksamkeit der Menschen in den Orten, weil sobald ich leerstehende Immobilien habe oder Neonazi-Strukturen, die in den Regionen ja nahezu überall vorhanden sind, dann ist keine Gemeinde davor gefeit, ne? Und das nicht als, ja, ein Problem ist es schon, aber als eine Herausforderung zu betrachten und zu sagen, was müssen wir denn tun, und nicht der, der das Thema benennt als Nestbeschmutzer, gibt es ja immer noch Fälle, wo das so gemacht wird, sondern eher als Chance zu sehen, wir können gemeinsam Konzepte entwickeln, um dem zu entgehen oder dem was entgegenzusetzen. Und das fängt an genau bei solchen Verträgen, die die Vereine gestalten, dass sich Vereine dafür sensibilisieren, was sind für Nazi-Strukturen da, was vertreten die, und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht machen.
Vielen Dank euch. Herausforderung ist wahrscheinlich vor allem ein schönes Stichwort. Die wird wahrscheinlich bleiben, aber es lohnt sich, dieser zu stellen, nicht in eine Schockstarre zu fallen, Solidarität zu mobilisieren, sich selbst zu sensibilisieren, aber auch das Umfeld. Vor allem die Zivilgesellschaft scheint hier gefragt zu sein. Und wer dabei Unterstützung sucht, der kann sich jederzeit gerne an die mobilen Beratungsteams des Kulturbüro Sachsens wenden. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns diese Thematik näher zu bringen, uns an die Hand gegeben habt, was man dagegen tun kann. Vielen Dank euch dafür.
Danke. Ja,
vielen Danke. Dank auch dir und gerne.
Also ich war im Gespräch mit Petra Schickert und Markus Kemper von der mobilen Beratung des Kulturbüro Sachsen. Diese Podcast-Folge wurde unterstützt von der TUWAS-Stiftung für Gemeinsinn. Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.